Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain äußerte zu Lebzeiten: Die größte Macht hat das richtige Wort zur richtigen Zeit. Wer beruflich selbst schreibt oder spricht oder überhaupt mit Texten zu tun hat, weiß das nur zu gut. Wie Katrin Adam. Geboren 1976 in Wuppertal, studierte sie an der Bergischen Universität Allgemeine Sprachwissenschaft und ist seit mittlerweile 14 Jahren als Textmamsell tätig. So heißt jedenfalls ihr Büro, das sie als Lektorin und Texterin betreibt. Ihr Portfolio ist dabei ganz schön umfangreich. Broschüren, Webseiten und Pressemitteilungen laufen über ihre Tastatur. Sie korrigiert wissenschaftliche Arbeiten. Besonders spannend ist ihre Tätigkeit für einen Verlag, für den sie Buchmanuskripte prüft und, wenn es dann angenommen wird, auch lektoriert. In der Bibel heißt es, im Anfang war das Wort. Bei uns sind es zwei. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Martin Gehr.
Ja, Frau Adam, vielen lieben Dank, dass Sie heute da sind. Und ganz wichtige Frage zu Anfang. Wann haben Sie zum letzten Mal Scrabble gespielt?
Oh, das ist eine Weile her. vielleicht 2-3 Jahre.
Bestimmt sind Sie darin wirklich gut, oder?
Also ja, schon.
Hat man denn, wenn man so viel zu tun hat mit Texten und mit Sprache, die Fähigkeit, sich den Wortschatz zu erweitern? Sie haben ja eine sehr große Bandbreite von Krimi bis zu wissenschaftlichen Texten, die so Maschinenbau berücksichtigen. Lernt man dadurch auch eine Menge selbst?
Unheimlich, also sowohl sprachlich, gerade in der Belletristik geht es ja dann auch darum, dass es möglichst angenehm formuliert ist. Und dann begibt man sich auch schon mal auf die Suche nach Synonymen, nach anderen Formulierungen und natürlich auch so thematisch. Also das ist wahnsinnig vielfältig. Und aus diesen ganzen verschiedenen Themen nehme ich mehr oder weniger mit, ne? Also wenn es mich sehr packt, dann bleibt auch was hängen. Und auf jeden Fall ist diese Abwechslung total super.
Und Sie sind als Textmamse unterwegs. Also so nennt sich ja auch Ihre Website. Wie kommst du zu dem Namen?
Ja, das ist eine gute Frage. Werde ich auch häufiger gefragt. Ich wollte mich halt selbstständig machen als Texterin und Lektorin. Und habe gedacht, naja, einfach unter meinem Namen ist ein bisschen langweilig. Und bin mit meinem Mann so ins Brainstorming gegangen und die Idee kam von ihm. Also hier in Wuppertal kennt man zumindest auch so eine Kaltmamsell, die irgendwie das Buffet betreut. Und da ich auch sehr verbunden bin hier im Tal, beziehungsweise ich komme ja eigentlich von den Südhöhen, aber eben in der Region verbunden und verwurzelt bin, fand ich das sehr, sehr passend. Und ich werde aber ganz oft gefragt, was das denn überhaupt sei. Und wenn ich es dann erkläre, dann finden es irgendwie alle auch schön. Und vor allem ist es ein Name, der hängen bleibt.
Der Name war ja wahrscheinlich der zweite Schritt. Davor kam die Entscheidung, überhaupt Lektorin zu werden. Was hat Sie dazu gebracht?
Ja, also die Grundlage war eigentlich, dass zu Studienzeiten oder kurz danach Freunde, Freundinnen angefragt haben, ob ich ihre Abschlussarbeiten Korrektur lese. Habe ich natürlich gemacht, natürlich unentgeltlich und habe dann gemerkt, ja, das liegt mir. Habe natürlich das Studium auch schon so ausgewählt, weil ich ein Interesse an Sprache hatte, klar. Und dann habe ich mich aber erstmal so ein bisschen redaktionell orientiert, Richtung Online-Redaktion, habe dann einen Ausflug ins Marketing und in die Pressearbeit in einem Unternehmen gemacht. Und das war aber dann irgendwann nicht mehr so das, was ich wollte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich auch erstmal wieder so Abschlussarbeiten lektoriert. Und Werbelektorat kam dann dazu und dann bin ich durch einen privaten Termin mit einem Verlagsmitarbeiter ins Gespräch gekommen und da waren beide Seiten dann recht angetan voneinander und dann ergab sich das, dass irgendwann die erste Anfrage kam, möchten Sie mal ein Buch für uns lektorieren? Und da habe ich natürlich gesagt, sehr gerne.
Und was gefällt Ihnen daran besonders? Also Sie machen das jetzt auch schon ja einige Zeit und was begeistert Sie da immer noch dran?
Ja, das ist einmal das, was ich eben schon sagte, diese Vielfalt, diese Abwechslung. Kein Lektorat ist ja wie das andere, das ist sehr spannend. Und auch die Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, die sind ja auch alle sehr vielfältig. Teilweise sehr interessante Persönlichkeiten dabei. Und teilweise haben sich auch schon Freundschaften daraus entwickelt. Und ja, ich habe aber auch wirklich Spaß daran, mich so in Details zu verlieren. Das ist auch sehr wichtig, das muss ein Lektor auch machen. Und ich feile auch unter Umständen sehr lange an Formulierungen, bis die so sind, wie ich das möchte, bis ich glücklich damit bin und auch bis der Autor damit glücklich ist. Und das fühlt sich dann richtig gut an.
Können Sie mal beschreiben, wie Ihre Arbeit funktioniert? Also was macht genau ein Lektor? Sie haben auch schon mal auf Ihrer Website darauf hingewiesen, das geht weit darüber hinaus, Tippfehler oder Rechtschreibfehler zu korrigieren.
Ja, genau. Also eigentlich gibt es auch ein Lektorat und ein Korrektorat. Und eigentlich ist das Korrektorat der Part, der das Sprachliche prüft und korrigiert. Das wird aber zumindest so in meiner Welt mittlerweile eingespart. Und dann macht der Lektor eben alles. Aber eigentlich ist die Kernarbeit eines Lektors das Inhaltliche. Also ganz einfach ausgedrückt, ist ein roter Faden da, ist das alles stimmig, ist die Geschichte, funktioniert die Geschichte. Dann gibt's natürlich sehr viel Details, ne? Wie ist die zeitliche Abfolge? Sind diese ganzen zeitlichen Bezüge richtig? Sind auch die Personen stimmig? Das kann ja sein, was ich immer total ärgerlich finde, dass eine Person eigentlich als introvertiert charakterisiert ist. Und dann handelt die aber in einer Situation auf einmal ganz anders. Aber ich dann denke, so, das ist aber jetzt nicht richtig, das kann ich mir nicht so vorstellen.
Wie aufmerksam müssen Sie denn da sein, um sowas herauszufinden? Also wenn man als normaler Leser tätig ist, vielleicht fällt ihm das gar nicht auf den ersten Blick auf, aber Sie müssen wahrscheinlich in einer ganz anderen Art so ein Manuskript durchlesen.
Genau, das ist im Prinzip auch so ein bisschen meine Ausflucht, wenn ich mal gar nicht weiter weiß. Also jetzt so klar, so zeitliche Bezüge und sowas, das kann man alles durch Techniken rauskriegen. Aber wenn ich mal so gar nicht weiter weiß, dann denke ich mir, ach, dem Leser wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Also man muss sich so ein bisschen davon freimachen. Das fällt mir sehr schwer. Dieses Perfektionistische, das ist nicht gut für einen Lektor, weil irgendwann muss man einfach loslassen. Und ich kann mich teilweise wirklich in Details sehr reinarbeiten und dann beschäftigen die mich wahnsinnig. Und wenn ich aber irgendwann zu einem Punkt komme und wirklich nicht weiterkomme, dann ist gut, dann ist das jetzt so. Und es gibt sowieso kein Buch, das fehlerfrei ist. Das ist einfach so.
Und wenn Sie dann ein Manuskript kriegen, also lesen Sie es erst komplett durch und dann gehen Sie dahingehend, dass Sie quasi Logiklücken oder so aufarbeiten oder solche Sachen quasi anmerken? Oder wie genau funktioniert das dann einfach? Oder ist das dann schon so, Sie fangen an zu lesen und dann direkt geht die Arbeit quasi dann los?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob ich erstmal das Manuskript zum Begutachten bekomme. Das kann eben sein, dass der Verlag sagt, wir haben hier was gekriegt, guck dir das mal an, ob das interessant für uns ist. Wenn der Verlag aber schon gesagt hat, okay, wir wollen das, dann kriege ich das Manuskript und einen Zeitplan und beziehungsweise einen Abgabetermin. Und dann fange ich an zu lesen und fange auch direkt an zu arbeiten. Also da mache ich nicht noch einen Durchgang vorher. Das ergibt sich dann während des Lesens schon. Ich arbeite ganz viel mit Notizen, tatsächlich auf Papier, für mich. Der Autor kriegt das alles in Word korrigiert, wie man es kennt, eben mit Überarbeiten-Funktion. Und ich arbeite auch ganz viel mit Kommentaren bei so Sachen, wo ich eine andere Idee habe oder wo ich sage, hier, das ist nicht stimmig, gucken Sie sich das nochmal an oder irgendwie so. Und ich erkläre aber auch ganz viel. Wenn jetzt, klar, irgendwo nur ein Rechtschreibfehler ist, dann muss ich jetzt nicht kommentieren. Aber wenn jetzt so ein bisschen komplexere was ist, eine Grammatiksache, dann kommentiere ich das auch tatsächlich, warum das jetzt so richtig ist.
Braucht jedes Buch ein Lektorat oder ist es eine Grundlage, die man sich aussuchen kann, um ein Buch zu veröffentlichen?
Also da rate ich sehr, sehr dringend dazu, denn die Qualität der Manuskripte ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch sehr, sehr gute, zum Beispiel von dieser Autorin, aber dennoch geht es nicht ohne. Man kann sich das jetzt vorstellen, dieses Buch hier, das ist sehr dick.
Können Sie kurz den Titel nennen?
Ja, das ist Stille Wasser sind tot von Daniela Schwaner. Und der Autor kann noch so genau arbeiten, da rutscht irgendwas durch. Also sprachlich sowieso, aber auch inhaltlich. Und vielleicht ist der Autor manchmal auch selbst nicht ganz sicher an der Stelle und sagt dann, haben Sie da vielleicht eine Idee oder ich bin nicht ganz glücklich damit, können wir da vielleicht nochmal zusammen dran. Also ein Lektorat ist auf jeden Fall sinnvoll.
Und also wir sehen hier jetzt gerade das Buch Stille Wasser sind tot. Wie lange hat das so gedauert? Also wie lange oder wie viel Zeit kriegen Sie, um das zu lektorieren?
So im Schnitt würde ich sagen 3 Monate.
Das ist ja nicht so lang eigentlich. Also
kann auch schon mal kürzer sein. Dann wird es sehr sportlich. Genau, es ist nicht sehr lang. Ich mache in der Regel 2 bis 3 Durchgänge. Das heißt, ich lese einmal komplett mit Korrekturen, mit Anmerkungen und so weiter. Dann geht das an den Autor zurück. Dann arbeitet der alles ein, was ich ihm eben angemerkt habe. Dann kriege ich es wieder, mache noch einen Durchgang, das Gleiche eben nochmal. Und dann, nach Möglichkeit, gehe ich nochmal komplett durch und gebe es aber dann nur, wenn nochmal an einzelnen Stellen irgendwas ist, zurück. Und dann geht es in den Satz. Das ist dann, ja, im Idealfall so nach 2, 2,5 Monaten. Dann wird es gesetzt und dann mache ich nochmal die Umbruchkorrektur, also kriege ich das PDF nochmal und gehe das auch nochmal durch, weil da auch nochmal ganz viel passieren kann.
Sie haben gerade gesagt, dann arbeitet der Autor das ein.
Ja.
Wie sicher ist das denn, dass er Ihren Empfehlungen folgt? Also Sie haben auch als Nebenfach Psychologie studiert.
Ja.
Wie viel Psychologie brauchen Sie, um Autoren von Ihren Vorstellungen zu überzeugen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Autoren ja auch durchaus ein Ego haben, das nicht so leicht zu überwinden ist.
Genau, also als Lektor, Lektorin braucht man tatsächlich ziemliche psychologische Fähigkeiten, sage ich mal. Also man muss auf jeden Fall sehr empathisch sein. Wie Sie sagen, der Autor, der hat ja auch alles in dieses Manuskript gesteckt. Das ist sein Ein und Alles. Und da kann man dem jetzt nicht sagen, das geht so nicht. Ne, da muss man also sehr feinfühlig, sehr behutsam vorgehen.
Wie schaffen Sie das denn, so eine Empathie aufzubauen? Sie haben ja eben gesagt, dass Sie Kommentare einbauen. Das heißt, die Kommunikation läuft eher digital oder telefonieren Sie auch mit den Autoren, sodass sie in direkten Kontakt stehen?
Ja, das meiste läuft digital, das ist richtig, aber telefonisch tauscht man sich auch schon mal aus, ja. Gerade wenn es so knifflige Sachen sind, genau.
Gab es dann auch mal, sag ich jetzt mal, Diskussion halt, wenn Autoren ja sich auch nicht partout vielleicht berichtigen lassen wollen?
Das kommt schon mal vor, ja. Und bin ich dann auch irgendwann, also ich, so im Schnitt würde ich sagen, 2-mal versuche ich den Autor zu überzeugen. Und wenn er da nicht will, dann ist es so. Dann sage ich mir, es ist halt sein Werk und ja, wenn er das so möchte, dann will er das so, dann soll es auch so sein.
Wo ist es denn einfach und wo ist es schwierig? Also kann man sich vorstellen, dass bestimmte Figurencharakterisierungen von so einem Autor schon vollkommen festgelegt worden sind und nicht mehr verändert werden sollen, aber wenn jetzt Ihnen auffällt, dass da eine bestimmte Erzählstruktur durcheinander geraten ist, dass die Autoren dann toleranter sind?
Ja, also in die Personen greife ich eigentlich gar nicht ein, nur wenn ich merke, da ist was durcheinander geraten, ne? Was auch ganz blöd ist, wenn, weiß ich nicht, wenn die Protagonistin Anne heißt und auf einmal steht da aber Anna, ne? Das ist richtig blöd dann. Aber auch eben die Charakterisierung, das ist, da greife ich nicht ein. Den Plot, ne, der ist so, wie er ist, da habe ich nichts mit zu tun. Aber klar, wenn so Erzählperspektiven durcheinander geraten oder eben wirklich zeitliche Bezüge, dass auf einmal irgendwas passiert, was eigentlich nach einer anderen Handlung passieren sollte, aber im Buch so geschrieben ist, dass es vorher passiert, dann geht das nicht. Und da sind die Autoren natürlich auch toleranter in dem Sinne, weil die wollen ja auch, dass das gut wird.
Muss Ihnen denn ein Buch oder ein Genre gefallen, um es zu lektorieren, oder nehmen Sie alles, was kommt?
Ja, das ist auch eine schöne Frage. Das macht es natürlich einfacher, wenn es mir gefällt. Genauso wie wenn ich zu dem Autor oder der Autorin einen sehr guten Draht habe. Das macht es auch einfacher. Aber ich bin da tatsächlich, so wie ich auch diese Herausforderung hier heute sehr gerne annehme, bin ich auch da sehr offen und habe auch mal ein Projekt angenommen. Also meistens ist das so, dann sage ich, ja klar, mache ich das. Und dann, oha, was hast du dir denn da angetan?
Was wäre das zum Beispiel?
Das war ein Sachbuch. Sowas kommt nämlich auch schon mal vor. Klang irgendwie ganz spannend. Und dann habe ich das Manuskript gekriegt und habe angefangen zu lesen. War auch inhaltlich wirklich total spannend. Das war eine, ja, im weitesten Sinne biografische Sache. Und der Autor war auch so begeistert davon, dass man praktisch merkte, wie sich seine Gedanken überschlugen und sich das auch sprachlich dann niederschlug. Das war schwierig, aber auch da habe ich zu dem Autor wirklich eine gute Beziehung aufbauen können. Und der hat mir ziemliche Freiheiten eingeräumt, dass ich das, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Ghostwriting war, aber ich habe schon ordentliche Anteile so an den Formulierungen gehabt. Ja, aber das ist, da habe ich auch wirklich sehr viel draus gelernt und auch sehr interessante Menschen dadurch kennengelernt. Im Endeffekt ist es im Nachhinein immer eine Bereicherung.
Und wie gehen Sie damit um, wenn Manuskripte sehr viele, also sehr, sehr viele Verbesserungen benötigen? Kommt das halt auch vor? Oder kommt es auch mal vor, dass Sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, wo fange ich an?
Ja, das kommt auch schon mal vor. Nicht so oft, Gott sei Dank. Und in der Regel kläre ich das dann mit dem Autor, der Autorin, dass ich ihm das oder ihr das sage, dass mir eben aufgefallen ist, es ist jetzt nicht so, dass wir direkt in die Endphase gehen können. Und meistens klappt das dann auch ganz gut, dass das also teilweise gebe ich dann Stellen vielleicht mal zurück, die ganz überarbeitungsbedürftig sind. Aber das meiste kriegt man dann so während des Lektorats eigentlich gelöst, weil so viel Zeit ist dann meist ja auch nicht, dass man es komplett überarbeiten könnte.
Und gibt es denn ja häufige Fehler oder Schwächen, die Autoren besonders oft machen, die sie immer wieder sehen in Manuskripten?
Im Grunde hat jeder natürlich seine eigenen Schwächen und Macken. Aber so generell, sage ich mal, fehlende Konsistenz ist immer wieder ein Thema. Also sei es wirklich, dass, wie ich eben schon sagte, die Personen vielleicht nicht durchgängig richtig benannt sind oder die Charakterisierung durcheinander gerät oder einfach auch ganz platt Schreibweisen. Also unsere Rechtschreibung, die lässt ja sehr viele Varianten immer zu, was es nicht einfach macht. Und also was eigentlich in jedem Text irgendwie vorkommt, ist so das. Und das kann man halt zusammen oder auseinanderschreiben. Und das gerät dann bei fast allen durcheinander, dass es mal so geschrieben wird. Und ja, das sind so Sachen, auf die man achten muss.
Sie haben ja eben gesagt, dass Sie mehrere Runden machen.
Ja.
Aber irgendwo muss es ja, sagen wir mal, einen Punkt Null geben, wo Sie beginnen. Wie weit sollte das Manuskript denn schon gediehen sein, damit Sie einsteigen?
Ja, also das sollte in der Regel wirklich so sein, dass der Autor sagt, so, ich kann das jetzt rausgeben. Also das sollte für den Autor, für die Autorin abgeschlossen sein.
Und Sie haben ja auch schon erzählt, dass Sie mehrere Runden machen mit einem Manuskript. Können Sie das dann auch irgendwann schon auswendig?
Ja, tatsächlich. Also das ist auch die große Gefahr, ne, dass man irgendwann das so überliest, weil man ja schon weiß, was da steht. Und deshalb ist es ganz gut, wenn das PDF dann zum Schluss nochmal kommt. Das macht tatsächlich sehr viel aus, wenn das anders aufbereitet ist. Dann sieht man doch auf einmal wieder andere Sachen. Vorher in der Datei ist alles gleich. Ganz guter Trick ist auch, dass man dann mal die Schriftgröße verändert oder eine andere Schriftart einfach macht, weil das Schriftbild dann anders aussieht und dann sieht man wieder was.
Sie haben eben gesagt, dass der Bereich Inhalt besonders wichtig ist. Wenn Sie an so ein Buch rangehen, nehmen wir mal das Genre Krimi, was macht für Sie denn einen guten Krimi aus?
Das ist ganz interessant, weil ich eigentlich privat gar nicht so ein Krimi-Leser bin.
Aber Sie lektorieren sie.
Ja, genau, auch wirklich gern. Ja, was macht denn für mich einen guten Krimi aus? Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass die Personen sympathisch rüberkommen. Finde ich total wichtig, weil man ist, wie gesagt, eine Weile mit dem Lektorat beschäftigt und verbringt eigentlich ja so gesehen viel Zeit mit diesen Personen. Und die wachsen einem dann auch irgendwann ans Herz, ne? Kann man schon so sagen. Und das ist also auf jeden Fall wichtig. Klar, die Geschichte muss gut sein. Ne? Also ich mag das, also bei der Lektorin ist es auch so, dass sie viele Wendungen einbaut, dass nicht von vornherein klar ist, wie es ausgeht. Das finde ich langweilig. Und ja, es sind eben auch wirklich in der Regel hier so lokale Geschichten, wo es natürlich auch spannend ist, die Orte einfach nachzuvollziehen. Ne? Also ich gehe die dann beim Lesen auch ab und dann hatte ich mal irgendeinen, da wurde eine Leiche in einem Feld gefunden und ich denke, ja Mensch, da bist du schon so oft dran vorbeigefahren. Und ist dann auch irgendwie, wenn man dann nach diesem Lektorat da vorbeikommt, dann denkt man da dran. Ne? Das ist ja ganz interessant.
Das heißt, Emotion und Sachlichkeit schließen sich bei Ihrer Arbeit nicht aus. Sie können dann durchaus auch Empathie für die Figuren empfinden, ohne dass Sie sie, sagen wir jetzt mal, von oben herab betrachten, um Ihre Arbeit auf so einer sachlichen Ebene durchzuführen.
Genau, das kann ich ganz gut trennen, glaube ich.
Was war denn bisher so das herausforderndste Projekt oder das, was Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, das war also zum einen dieses Sachbuch, was ich eben sagte. Das war dadurch, dass es so viel Überarbeitung bedurfte, war das sehr herausfordernd. Und ich habe mal eine Anthologie lektoriert. Das ist auch nicht ohne. Ganz viele verschiedene Autorinnen waren das, auch Krimi. Und dann soll das trotzdem ja aus einem Guss irgendwie sein. Und dann aber ganz viele verschiedene Stile und verschiedene Persönlichkeiten, die da zusammenkamen. Und eigentlich sollte die Kommunikation über die Herausgeberin laufen. Das hat natürlich nicht funktioniert, das hat sich verselbstständigt. Dann rief die Autorin an und ich musste dann gucken, oh, was war das denn jetzt noch, was hat die geschrieben? Oh, das war dadurch einfach herausfordernd.
Sind Sie dann manchmal auch so ein, sagen wir mal, so eine Person, auf die sich die Kritik fokussiert, dass dann gar nicht mehr der Verlag die Rolle spielt, sondern dann die Autoren sagen, warum haben Sie das jetzt hier angestrichen? Das geht überhaupt nicht.
Nee, eigentlich nicht. Das ist in der Regel mehr so ein Verbündetsein zwischen Autor und Lektor. Also ich will jetzt nicht sagen, wir gegen den Verlag, aber es gibt eben schon so ein paar Dinge, die der Verlag anders sieht als Autor und Lektorin. Und also eher so.
Können Sie dieses Verbündetsein ein bisschen näher beschreiben?
Ja, allein dadurch, dass man eben so ungefähr 3 Monate zusammenarbeitet, wächst man ja auch zusammen und hat das gleiche Ziel, ne? Das soll gut werden. Und es ist ja auch ein Vertrauensverhältnis, ne? Also insbesondere vertraut sich der Autor dem Lektor ja an. Ne? Also er ist ihm nicht ausgeliefert, sondern es ist wirklich so, ja, ich vertraue darauf, was der jetzt aus meinem Baby macht.
Klingt beruhigend.
Ja. Und ja, man muss sich dann aufeinander einlassen. Das ist immer ganz spannend, wenn so ein neues Team zusammenkommt. Dann geht man da ja mit Erwartungen dran, vielleicht auch mit Bedenken, ob das klappt. Und wenn man jetzt einen Autor, eine Autorin hat, die man schon häufiger lektoriert hat, ist das natürlich einfacher, ne? Dann, wenn das gut gelaufen ist, freut man sich direkt und
Und wie sind denn aktuell so die Trends in der Literatur, sage ich jetzt mal? Es gibt ja mittlerweile viele Romane in der Ich-Perspektive beispielsweise geschrieben. Wie stehen Sie dazu oder wie nehmen Sie das wahr?
Das ist mir eigentlich völlig egal. Also wenn ich ein Manuskript bekomme zum Lektorieren, dann ist das Arbeit. Dann ist das so, wie es ist. Und privat lese ich auch gar nicht so viel Aktuelles. Also so Trends gehen grundsätzlich an mir vorbei.
Solche Sachen wie künstliche Intelligenz, ist das ein Thema, sag ich jetzt mal, in halt eben bei Lektoren? Ist das jetzt etwas, was grundsätzlich Ihre Arbeit irgendwie halt auch bedroht? Wie sieht das da aus?
Künstliche Intelligenz ist natürlich irgendwie in allen Bereichen ein Thema. Ich muss gestehen, ich habe mich damit noch nicht sehr viel auseinandergesetzt. Ich kriege natürlich einiges mit. Und kriege auch mit, dass die immer besser wird und glaube, dass die auch wahrscheinlich jetzt schon sehr gut ist und immer besser wird darin, Fehler aufzudecken. Also ich sage jetzt mal rein das Sprachliche so aus meinem Bereich. Aber so wie ich Lektorat erlebe und lebe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich durch KI ersetzt werden kann, weil man wirklich viel Feingefühl braucht. Wie ich sagte, es ist aufeinander einlassen, sich vertrauen. Man kann dem Autor nicht einfach was vor den Latz klatschen. Da muss man ein bisschen behutsamer vorgehen. Und das ist eben auch dieses, teilweise diskutiert man über Formulierungen. Nee, das Wort, das trifft es nicht genau. Vielleicht, wie können wir das denn anders ausdrücken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI sowas kann.
Jetzt sind Sie ja seit 14 Jahren als Lektorin und Texterin aktiv, beziehungsweise als Texterin wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Und wir haben gerade festgestellt, Sie plädieren dafür, dass wir weiter Menschen dafür einsetzen. Was würden Sie denn denjenigen raten, die so eine Art Beruf ausüben wollen, wie Sie ihn gerade ausüben? Was sollte man mitbringen als Lektor?
Ja, das ist natürlich, zum einen muss man sein Handwerkszeug beherrschen, ne? Also man muss sprachlich sehr versiert sein, im Zweifel einfach auch wissen, wo man es nachschlagen kann. Das ist dann auch nicht nur der Duden, aber das kriegt man mit der Zeit raus. Und man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Also gerade wenn man sich jetzt selbstständig macht, freiberuflich arbeitet, dann dauert das einfach. Ne? Man muss irgendwo mal einen Fuß in die Tür kriegen. Und Praktika sind natürlich immer gut. Kann sich mal an den Verlag wenden und gucken. Generell sind so Lektoratsstellen, glaube ich, nicht so weit gestreut. Also das ist kein Markt, der total offen ist. Das ist nicht so einfach, da reinzukommen. Wenn man jetzt in den Verlag mal so einen Fuß reinkriegt, vielleicht auch in einem anderen Bereich, dann ist man aber schon mal drin und kann dann vielleicht in den Bereich auch wechseln. Und man sollte aber auch realistisch sein. Also das ist jetzt kein Beruf, mit dem man reich werden kann. Und die allerwenigsten lektorieren auch Bestseller, ne? Also das ist jetzt nicht glamourös oder so. Und da muss man dann eben auch realistisch sein.
Wie sehr ist denn die Liebe zur Sprache wichtig?
Sehr, sehr wichtig. Also das sage ich jetzt aus meiner Sicht, weil über die Liebe zur Sprache bin ich ja auch eigentlich dahin gekommen. Und ich habe es ja auch schon gesagt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht, so an Nuancen zu feilen. Und ja, es ist ja fast schon so eine Detailversessenheit, was das Sprachliche angeht. Und andererseits ist das auch total schwierig, weil ich sehr, sehr kritisch bin, wenn ich Sprache konsumiere. Also wenn ich Texte lese, wenn ich jemanden sprechen höre, da achte ich eben auch auf sowas. Also ich sage, ich habe immer den Rotstift so im Kopf gezückt. Ne? Das ist ganz, ganz schwierig.
Ich meine, können Sie denn immer noch ein Buch ganz normal als zum Genuss lesen oder gar nicht mehr so richtig?
Das ist ja wirklich schwierig. Ich habe auch eine Zeit lang gar nicht viel gelesen, weil ich das schwierig finde, beziehungsweise ich habe jetzt einen Weg gefunden, doch wieder mehr zu lesen. Aber wenn man schon den ganzen Tag beruflich liest, dann zur Entspannung zu lesen, schwierig. Aber ich bin da schon kritischer geworden dadurch auf jeden Fall, ja. Dass ich dann an manchen Stellen denke, oh, das ist aber nicht gut lektoriert oder möglicherweise auch nicht gut übersetzt. Ja.
Können Sie denn eigentlich auch direkt schon erkennen, wenn ein Autor oder eine Autorin einen guten Stil hat?
Das kriegt man eigentlich ziemlich schnell raus, ja, genau. Ja, guter Stil ist natürlich auch so eine Sache. Das ist dann, was mir gefällt. Ne? Es kann natürlich auch ein anderer, im Prinzip guter Stil sein, der mir aber nicht gefällt. Ja, aber das kriegt man schnell raus, ja.
Und sind Lektoren eigentlich immer freiberuflich?
Nee, es gibt auch Festangestellte, die sind aber dann auch mehr so, ja, das geht schon in Richtung Projektmanagement. Also sie machen nicht nur die Arbeit, die ich jetzt so ein bisschen skizziert habe, die entwickeln auch so ein Verlagsprogramm mit, die machen Akquise und beobachten Trends und ja.
Und falls Sie das noch kurz erklären können, wenn man so, bewirbt man sich als Lektor für ein Projekt oder kommen einem die quasi die Aufträge reingeflattert? Wie genau funktioniert das dann?
Also in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich dieses Buchlektorat nur für einen Verlag mache und da kommen die dann einfach, die haben so einen Pool aus freien Lektoren und gucken dann, die wissen ja dann auch, was ich schon gemacht habe und denken dann, ja, das ist was für die Frau Adam. Und dann wird eben angefragt, wir haben hier was, der Zeitraum ist vorgesehen, haben Sie da Zeit und Lust zu? Und wenn ja, dann mache ich ein Angebot und wenn das passt, dann wird das was.
Jetzt könnte man sich denken, jemand, der Bücher lektoriert und dadurch auch weiß, wie man richtig schreibt, hat auch die Ambition, mal selbst ein Buch zu schreiben. Sie haben schon mal Bücher herausgegeben, aber so einen eigenen Roman, ist der schon bei Ihnen auf dem Schreibtisch zumindest im Ansatz vorhanden oder wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, ich bin zumindest bislang kein Romantyp. Also das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Ich bin dann eher so der oder die Lyrikerin. Aber ja, tatsächlich herausgegeben, das war so mein Herzensprojekt, wenn ich das noch kurz erzählen darf, die Wupper. Da habe ich auch eben den Textanteil gemacht. Also ich war im Prinzip Autorin, aber es war ein Buchprojekt, das ich mit dem lieben Ernst Wilhelm Bruchhaus zusammen gemacht habe. Und ja, da haben wir ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt. Und es ist begleitend zu dem Stadtprojekt des Wuppertaler Schauspiels entstanden, 2015. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Also wie gesagt, Herzblut, Zeit, Nerven haben wir da reingesteckt. Und dadurch, dass ja mein lieber Mitherausgeber mittlerweile leider verstorben ist, ist mir das sehr, sehr wichtig, dieses Buch. Das hat eine unheimlich große Bedeutung für mich. Und das möchte ich eben auch nicht schmälern. Also ich war schon Autorin und es war auch ganz spannend, da mal auf der anderen Seite zu stehen und auf einmal lektoriert zu werden und zu merken, dass andere Lektoren oder Lektorinnen anders arbeiten als ich.
Darüber hinaus haben Sie gerade das Stichwort Lyrik genannt. Sie schreiben Gedichte. Mhm. Hobbymäßig bislang, für sich selbst, um irgendwas zu verarbeiten? Oder soll daraus wirklich dann ein Buch entstehen?
Ja, also bislang ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, um was zu verarbeiten. Ja, genau. Und das ist so ein Traum von mir, das mal umzusetzen. Wobei ich auch weiß, dass der Lyrikmarkt ganz, ganz schwierig ist. Da gibt es gar nicht so viele Verlage, die sowas machen. Und ja, ich brauche aber auch ein bisschen Zeit und Ruhe vor allem dafür. Und im Moment ist eben das, was Geld bringt, erstmal vorrangig. Aber wer weiß, was noch kommt.
Wie war das denn eigentlich damals, als Sie zum allerersten Mal quasi dann das fertige Buch, was Sie lektoriert haben, in der Hand hatten? Was war das für ein Gefühl?
Das war toll, aber ich gucke tatsächlich da nicht mehr rein.
Gar nicht mehr?
Nein. Das ist für mich dann abgeschlossen. Ich bekomme die Belegexemplare. Ich freue mich ganz doll. Gehe in der Regel auch zur ersten Lesung. Meistens läuft das ja so, dass das Buch rauskommt und die Autorin oder der Autor dann irgendwo liest. In der Regel bin ich dabei, lasse mir das Buch signieren und dann wandert es in meine Musterkiste.
Weil Sie Sorge haben, dass Sie nochmal was finden, was Sie übersehen haben? Oder?
Es würde mich sehr, sehr ärgern. Das möchte ich nicht. Genau.
Ja, zum Schluss unseres Interviews haben wir noch eine Rubrik, die nennt sich This Way or That. Wir geben Ihnen da 5 Begriffspaare vor, die alle was mit Schreiben und Worten zu tun haben. Und Sie müssen sich für den Begriff entscheiden, der Ihnen am meisten zusagt.
Aha.
Ist auch gar nicht kompliziert.
Ja.
Wir fangen mal an. Handschrift oder Druckschrift?
Handschrift.
Weil?
Ich schreibe selbst sehr gerne mit der Hand, weil ich also den Eindruck zumindest habe, dass das dann auch den direkten Weg ins Gehirn findet. Und ja, deshalb ist es mir lieber.
Bleistift oder Kugelschreiber?
Bleistift. Schöneres Schriftbild.
Und Radiergummi irgendwie dabei?
Nee, das ist gar nicht der Grund. Es ist einfach ein sehr angenehmes Schreiben.
Duden oder Selbstvertrauen? Sie hatten eben das schon kurz angesprochen.
Ja, das brauche ich tatsächlich beides. Ich habe, wie gesagt, ein ganz gutes Sprachgefühl. Aber manchmal geht es nicht ohne Duden oder eben andere Hilfsmittel.
Und was Ihre Arbeit angeht, Toleranz oder Perfektionismus?
Habe ich auch schon gesagt, ich bin eher perfektionistisch veranlagt, muss das immer noch ein bisschen lernen, dass ich toleranter werde.
Und zum Schluss, Adam oder Eva?
Naja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Was soll ich darauf sagen? Ja, ich bin halt eine Frau Adam, ne?
Zum Schluss wollen wir uns dem chinesischen Philosophen Konfuzius noch anschließen, der schon vor 2500 Jahren die Erkenntnis notierte: Wer Geist hat, hat sicher auch das richtige Wort. Aber wer Worte hat, hat darum noch nicht notwendig Geist. Ich hoffe, wir hatten in der heutigen Ausgabe der Wuppertaler Auslese genug Geist und bedanken uns fürs Gespräch.
Dankeschön.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war die Wuppertaler Auslese.
Bis dann.